der Anbetung.
Es vergeht ja kaum eine Woche, ohne dass uns eine unpassende, undiplomatische, unfreundliche, unmenschliche Aussage eines bestimmten sehr wichtigen Mannes dieser Welt erreicht. Ein Mann, der viel Macht hat. Ein Mann, der aber offensichtlich sowas von selbstverliebt und narzisstisch unterwegs ist, dass der ohne Rücksicht auf Gefühle anderer Menschen einfach sein Ding tut und auf diesen Gefühlen herumtrampelt. Für mich ist dieser Mann ein Machtmensch, dessen Leitungsstil der absolute Gegenpol einer demütigen, weisen Leiterschaft darstellt. Ich spreche nicht von David. Ich erwähne keine Namen. Ihr wisst, an wen ich denke und von wem ich rede. Aber über diesen Mann wollen wir heute nicht hier reden, sondern wir wollen schon über David nachdenken. David, dessen Geschichte wir eigentlich fortlaufend in den Predigten schon seit etlichen Monaten betrachten. Ich bin der Meinung, dass David kein solcher Machtmensch war. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie David trauerte, wie er trauern konnte, nachdem er vom Tod Sauls, seines Feindes sozusagen und Hetzers, und vom Tod Jonathans hörte. Er freut sich nicht, dass sein Feind endlich beseitigt ist, sondern er schreibt ein Klagelied. Und er ordnet sogar noch die Staatstrauer an. Volle Leidenschaft und Großmut erweist David, Saul und Jonathan die letzte Ehre. Und wir haben von David letzten Sonntag lernen können, nicht nur was es bedeutet, eigentlich seinen Feind auch zu lieben, sondern auch, wie wichtig es ist, Trauer zuzulassen, sich Zeit zu nehmen zum Trauern, wenn man einen Verlust erlitten hat. Saul ist also tot. Er versperrt David nicht mehr den Weg. Wie nimmt David nach dem Tod von Saul jetzt den Thron über Israel ein? Darum geht es in den nächsten Kapiteln aus 2. Samuel, die Kapitel 2, 3 und auch 4. Wie tut er das? Wie nimmt er den Tod ein, autokratisch? Jetzt müsst ihr mir mal alle untertan sein, denn ich habe jetzt das Sagen und wer sich meinen Befehlen widersetzt, der wird abgesetzt. So nach der trumpischen Methode. Nun, David war schon ein sehr mächtiger Mann. Die Geschichte lässt da keine Zweifel. Wenn wir das zweite Buch Samuel und auch die erste Chronik lesen, können wir sehen, was für ein mächtiger König David eigentlich war. Der hat nicht nur die Philister und die Ammoniter und die Moabiter und wie sie alle hießen, diese Völker um Israel besiegt und dafür gesorgt, dass das Gebiet Israel auf das Zehnfache erweitert wurde von 15.360 Quadratkilometer auf 153.600 Quadratkilometer. In seiner Regierungszeit ist das Land so gewachsen. Und nicht nur das, David sorgte für einen enormen Wirtschaftsaufschwung. Handelswege wurden eröffnet und sofort ergossen sich in Israel eben Handel, Kultur und Reichtum aus Phönizien, Ägypten, Damaskus, Assyrien, Arabien. David war für sein Volk ein sehr erfolgreicher König. Er war auch Richter, er war ein General, ein ausgezeichneter Organisator, ein brillanter Manager, ein fantastischer Planer. Und auch außenpolitisch machte David Eindruck auf die Nachbarvölker ringsum. Und man spricht in der Geschichte, dass er in der Zeit einfach einer der wichtigsten Monarchen im Nahen Osten war. Das Volk Israel erlebte in seiner Regierungszeit sozusagen ein goldenes Zeitalter. Aber nochmal, zurück zu dieser Frage, wie nahm er den Thron ein? War er der Versuchung der Macht und auch des Machtmissbrauchs gewachsen? Es ist ja bekannt, Macht korrumpiert. Abraham Lincoln hat einmal gesagt, willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, so gib ihm Macht. Nun, David war gerade dabei, seine Macht zu etablieren. Und er tut das ganz anders als die typischen Alpha-Tiere und Machtmenschen. David war ein einfühlsamer Mann. Und ich denke, er hatte viel gelernt, als er noch Höhlenbewohner war. Und ein Ding, was er auf jeden Fall gelernt hatte, war Bescheidenheit. 10 Jahre Flucht, 10 Jahre Leben in der Wüste, 10 Jahre Leiten einer nicht gerade einfachen Guerillatruppe. In dieser Zeit hat David Bescheidenheit gelernt und ich glaube, er hat auch gelernt, demütig zu leben. Und vor allem hatte er in den Wüstenjahren auch gelernt, auf Gott zu warten. Vielleicht fragst du dich manchmal auch, warum muss ich gerade durch so eine trockene, so eine heiße Wüstenzeit gehen? Ich bin doch Christ. Ein Gotteskind, gesalbt mit dem Heiligen Geist und doch ist das Leben alles andere als einfach. Meine berufliche Situation ist ungewiss. Meine Kinder entwickeln sich anders, als ich mir das gewünscht habe und meine Gesundheit, die lässt auch zu wünschen übrig. Irgendwie bin ich mir leid, immer noch auf Gott zu warten. Es passiert so wenig. Und vielleicht verspürst du die Versuchung, dein Leben mal selbst in die Hand zu nehmen und dein kleines Reich, in dem du König bist, in deinem Leben aufzubauen. Mein Haus, mein Auto, mein Gütle, meine Hobbys, mein Handy, mein. Ich, mein, mir, mich im Mittelpunkt. Wenn diese Versuchung da ist, dann lerne von David heute, es lohnt sich, auf Gottes Timing zu warten und in dem Bewusstsein zu leben, Gott ist immer noch der oberste König. Er hat die Herrschaft über meinem Leben und in Abhängigkeit von ihm will ich die nächsten Schritte gehen. Das Leben, es wird ja nach vorne gelebt und nach rückwärts verstanden, glaube ich, hat Kierkegaard mal gesagt. Es kann sehr wohl sein, dass du einmal zurückblickst und sagst, die schwierige, heiße Wüstenzeit, das war eine Vorbereitungszeit, eine Schulungszeit, in der ich eigentlich am meisten gelernt habe, in Abhängigkeit von Gott zu leben, trotz den ganzen widrigen Umständen. Ja, es war eine Zeit, in der ich Demut lernte, so wie David es auch gelernt hatte. Denn demütige Leiterschaft ist geistliche Leiterschaft. Das sehen wir bei David. Demütige Leiterschaft statt Machtgehabe. So habe ich das Thema formuliert. Und Wir lesen aus 2. Samuel 2, die Verse 1 bis 11. Und es geschah danach, das heißt nach der Trauerzeit, da befragte David den Herrn und sprach, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sprach, wohin soll ich ziehen? Er sprach, nach Hebron. So zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, Achinoam, der Jezreelitin, und Abigail, der Frau Nabals, der Karmeliterin. Dazu führte David seine Männer hinauf, die bei ihm waren, jeden mit seinem Haus, und sie wohnten in den Städten Hebrons. Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. David steht also im Begriff, sein Königtum anzutreten. Er hatte nicht vergessen, dass der Prophet Samuel ihm mal zugeflüstert hatte, du wirst der nächste König sein, David. Und dann haben wir gerade gelesen, wie David eben nicht zu dem Thron rennt, um die Macht zu übernehmen, sondern er fragt Gott, was eben der nächste Schritt sein soll. Soll ich jetzt hinaufziehen in einer der Städte Judas? Was ist dein Plan, Herr? Wohin geht die Reise? Wie willst du mich führen? David ist also offen für Gottes Führung. Er will nicht eigene Wege gehen. Er ist sehr behutsam, sehr vorsichtig am Anfang seines Königtums. David weiß, man kann nicht schneller gehen wie die Person, der man eben folgt. Wenn wir Nachfolger sind, können wir nicht einfach vorauseilen, sondern wir müssen Jesus die Führung überlassen. Ich kenne das aus meinem Leben. Manchmal bin ich viel zu vorschnell. Ich sehe das Ziel, vielleicht auch die offene Tür und ich renne los. Aber ist es das, was Gott wirklich von mir möchte? Ich glaube, in der Regel neigen wir dazu, loszurennen, wenn wir meinen, dass uns das eben einen Vorteil bringt. Aber manchmal ist es viel besser, ganz ruhig anzufangen, unsere ersten Schritte umsichtig zu tun, nicht unbedacht so nach vorne zu streben. Lerne von David. Bevor du wichtige Entscheidungen triffst, triff doch Gott einfach im Gebet. Frag ihn, Herr, was ist dein Weg? Du kannst mit Gott wie mit einem Freund reden. In jenen Tagen hat Gott hörbar zu David und auch zu anderen seiner Diener gesprochen. So verstehe ich das, wenn ich hier den Text lese. Und ich muss ehrlich sagen, ich wünschte mir das schon manchmal in manchen Lebenssituationen, dass Gott so auch hörbar, wie er mit einem David oder einem Mose geredet hat, auch zu mir redet. Tut er leider nicht. Und ich denke, dass ist auch gut so, das hat seinen Sinn. Wie redet Gott eigentlich heute zu uns am meisten? Er redet durch sein Wort zu uns. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr großen Vorteil, den wir haben. Ein Privileg, dass wir Gottes inspiriertes Wort haben und wir sein Reden durch dieses Wort auch hören. Und manchmal spricht er auch durch einen inneren Gedanken, der mir kommt, der nicht seinem Wort widerspricht und dieser Gedanken dann in mir einen Frieden auslöst über eine Entscheidung. Manchmal spricht er auch durch Umstände, durch Menschen. Wichtig ist, dass wir nicht gleich losrennen, sondern fragen, so wie David, soll ich hinaufziehen? Geh hinauf, sagt Gott. Wohin soll ich gehen? Geh nach Hebron, nach Hebron. Sigi geht nachher nach Hebron. Wir haben von Hebron gesprochen vorhin. Übrigens, Hebron lag damals in Juda. Heute liegt es in Jordanien. Oder liegt es in Jordanien? Neu. ging Juda damals nicht so rüber über den Jordan. Aber in der sogenannten Westbank liegt es. Wir haben den Experten hier, unseren Karl Hans. Vers 11 sagt uns, dass er 7,5 Jahre lang als König über Juda in Hebron regierte. Obwohl er der neue König war, blieb er trotzdem bescheiden und demütig. Er spielt sich nicht auf als großer Herrscher und Monarch, sondern er möchte Gottes Anweisung und Leitung folgen, in Abhängigkeit von Jahwe sein Volk führen. Wir werden noch sehen, dass David in seiner Regierungszeit auch unabhängig von Gott, ohne Gott zu fragen, Entscheidungen getroffen hat und auch falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber ich glaube schon, dass der Grundtenor seiner Leiterschaft doch geprägt war von dieser Bescheidenheit, auch von dieser Demut. Er war also 30 Jahre alt, als er König über Juda wurde. Er war also nicht gleich König über alle Stämme, sondern vorerst nur über den etwas größeren Stamm Juda. Und dann lesen wir in Kapitel 2 ab 12 über den Konflikt, der zwischen den Anhängern der beiden Königshäusern Juda und Israel in diesen 7,5 Jahren eigentlich vorherrschte. Das hebräische Volk bestand ja aus den 12 Stämmen. Die 11 Stämme des Nordens, oft auch Israel bezeichnet. Und im Süden gab es eben diesen Stamm Juda. König Saul, er hatte es geschafft, die 12 Stämme so in einem, ja, wir würden sagen, in einem groben Bündnis zusammenzuhalten, einfach aus politischen Gründen, aus strategischen Gründen, um den immer wiederkehrenden Angriffen auch der Philister standzuhalten. Doch als David dann eben in die Wüste ging, ins Exil ging, hielt der Stamm Juda zu ihm, obwohl er aus diesem Bündnis mit Saul nicht austrat. Nach dem Tod von Saul und Jonathan hat nur der Stamm Juda David zum König in der Stadt Hebron gekrönt. Die nördlichen Stämme, die hielten sich weiter zu dem bestehenden Königshaus Sauls und krönten auch Ish-Boschet, Sauls 40-jähriger Sohn, zum König über Israel. Aber dieser Ish-Boschet, das war kein starker Leiter, was natürlich andere im Hintergrund wussten auszunutzen, um an die Macht zu kommen. Und wir befinden uns jetzt in der Davidsgeschichte an einem Punkt, wo zwei Nebenfiguren die Handlung übernehmen, zumindest ein Stück weit. Die eine heißt Abner, er gehörte zu Sauls Hof im Norden und war auch der Befehlshaber von Sauls Armee. Und die andere heißt Joab und er gehörte zum Hof im Süden, zu Davids Hof im Süden und war auch der Befehlshaber der Armee von David. Und wie wir gleich sehen werden, verkörpern diese beiden das Gegenteil eines demütigen, bescheidenen Leitungsstils, sondern diese beiden Typen sind Machtmenschen, die durch unterschiedliche Methoden ihr Machtgehabe verwirklichen. Durch ihre Arroganz und ihren Stolz beherrschen sie das Geschehen derartig, dass Davids Geschichte zunächst ein bisschen so in den Hintergrund gerät. So hat man das Gefühl, wenn man da weiterliest. Abner war heute, würde ich sagen, so der typische Opportunist. Zunächst mal spielt er sich als Königsmacher auf, indem er den unfähigen Ish-Boschet zu seiner Marionette macht. Dann aber erkennt Abner mehr und mehr, dass eigentlich David die Zukunft gehörte. Und so ersinnt er diplomatische Wege, um die Nordstämme, also Israel, an David zu übergeben. Und sicherlich auch immer motiviert von diesem Gedanken, sich selbst in dieser neuen Regierung eine Führungsposition zu sichern. Und wenn wir 2. Samuel 3 lesen, dann fällt uns auf, wie dieser Abner sehr wohl weiß, wie man fromm reden kann, um seine Pläne zu untermauern. 2. Samuel 3, Vers 9. Ja, wir sollen mir alles Mögliche antun, wenn ich jetzt nicht genau das tue, was Jahwe David geschworen hat. Er wird nämlich das Königtum vom Haus Sauls wegnehmen und Davids Thron über Israel und Juda von Dan bis Beersheba aufrichten. Er bezieht sich also auf Gott hier und setzt Ischboschet immer mehr unter Druck. Dann umwirbt er weiter die Ältesten Israels, auch mit frommen Worten, 2. Samuel 3, 17. Ihr wolltet schon lange, dass David euer König wird, jetzt könnt ihr es haben. Denn Jahwe hat von David gesagt, durch meinen Diener David will ich mein Volk Israel aus der Gewalt der Philister und aller seiner Feinde retten. Nehmt euch Zeit, nächste Woche einfach diese Kapitel nochmal zu lesen. 2. Samuel 2, 3, 4. Wenn ihr genau lest, dann merkt ihr, wie aalglatt dieser Abner war. Ein Schmeichler, ein Opportunist. Er weiß genau, wem er was sagen muss und wie man auch religiöse Sprache zu seinen Zwecken gebrauchen kann, um seine Ziele zu erreichen. Und was für ein Leitungstyp und was für ein Typ war der Heerführer von Juda, dieser Joab? Nun, man liest die Geschichte und man hat den Eindruck, das war so ein Rambo-Typ. Ein Muskelprotz. Einer, der tötet, bevor er denkt. Er ist aber auch jemand, der eine Wahrheit wie eben die, dass David Gottes Gesalbter ist, das ist wahr. Gott hat das so verheißen, verordnet, vorgesehen, vorher bestimmt. Diese Wahrheit, die wird bei Abner zu einer fixen Idee, die ihn dermaßen antreibt, dass er ohne groß zu denken über Leichen geht. Jemand, der so auf eine fixe Idee eingeschossen ist, der hat diese Einstellung, wenn du dich meiner Idee widersetzt, kann ich dir am besten dienen, indem ich dich aus dem Weg räume, egal mit welchen Mitteln. Der Theologe Eugene Peterson beschreibt Joabs Charakter als eine Kombination aus Launenhaftigkeit, Dogmatismus und Muskelkraft. Eine äußerst gefährliche, tödliche Kombination. Da haben wir also diese beiden Typen. Abner, der aalglatt versucht, wo es geht, eben seine Vorteile zu erzielen, ausgerichtet auf Ausnutzung, und Joab auf Gewalt. Ausnutzung und Gewalt, beides nicht Gottes Art. Und diese beiden Militärsbefehlshaber, die treffen sich am Teich von Gibeon, jeder mit seiner Armee, aber stellt sich auf die eine Seite des Teiches auf, Joab auf die andere. Und wir lesen dann ab 14, was dann passiert. Da sagt der Abner zu Joab, lassen wir unsere jungen Männer doch zu einem Kampfspiel antreten. Einverstanden, sagt Joab. So standen sie auf und traten gegeneinander an. 12 für Benjamin und Ischboschet und 12 von den Männern Davids. Sie bestimmen also beide ein Team von 12 Männern, die gegeneinander in einem Kampfspiel antreten sollen. Was passiert? Anstatt ein Spiel zu spielen, in dem der eine eben gewinnt und der andere verliert, gerät das Ganze außer Kontrolle. Vers 16. Die Kämpfenden packten sich gegenseitig beim Kopf und jeder stieß seinem Gegner das Schwert in die Seite, sodass sie alle gleichzeitig umkamen. Alle 24 Menschen sind tot. Es gibt keine Gewinner und es gibt keine Verlierer. Das, was hier eigentlich wie so ein Spiel angefangen hatte, was sozusagen zu einer Sportveranstaltung hätte werden können, das entartet zu einem ernsten Kampf, in dem Menschen zu Monster werden. Gestern hat auch Bayern gegen Dortmund gespielt, ja, auch eine schöne Sportveranstaltung. 11 auf 11, gell? Unfassbar, wenn aus so einer Sportveranstaltung nachher ein Massaker wird. Gott sei Dank passiert das nicht oft. Aber hier löst es wirklich einen Krieg aus. Es kommt wirklich noch schlimmer. Die beiden Armeen gehen aufeinander los. Es kommt zu einem blutigen, verbitterten Kampf zwischen Nord und Süd, zwischen Israel und Juda. Nun kam es zwischen den Truppen zum erbitterten Kampf, heißt es hier. Die Männer Israels und der Abner wurden von den Männern Davids besiegt. Alle drei Söhne der Zeruja waren an dem Kampf beteiligt. Merkt euch, unterstreicht mal in eurem Kopf diese Namen. Die drei Söhne der Zeruja. Joab, Abishai, Asael. Asael war schnell wie eine wilde Gazelle. Er jagte Abner hinterher und ließ sich durch nichts von ihm ablenken. Als Abner sich umblickte, rief er: Bist du das Asael? Dieser bejahte. Da sagte Abner zu ihm: Geh nach rechts oder links und pack dir einen von den jungen Leuten. Dem kannst du die Rüstung abnehmen. Mit anderen Worten, den kannst du umlegen, wenn du willst. Leg dich nicht mit mir an, du kannst es vielleicht bereuen oder du wirst es bereuen. Das sagt er hier. Aber Asael wollte nicht von ihm lassen. Da sagte Abner noch einmal zu ihm: Lass ab von mir, sonst muss ich dich zu Boden schlagen. Dann kann ich deinem Bruder Joab nicht mehr in die Augen schauen oder nicht mehr unter die Augen kommen. Doch Asael wollte nicht. Da stieß ihm Abner das hintere Ende seines Speeres in den Bauch, sodass der Speer hinten wieder herauskam. Asael stürzte zu Boden und starb an dieser Stelle. Und jeder, der an die Stelle kam, wo Asael gefallen war, blieb betroffen stehen. Joab und Abishai aber jagten hinter Abner her. Als die Sonne unterging, kamen sie zum Hügel Amma, der östlich von Giasch am Weg in der Steppe von Gibeon liegt. Die Männer von Benjamin sammelten sich um Abner und stellten sich dicht geschlossen auf dem Gipfel des freistehenden Hügels auf. Da rief Abner Joab zu: Soll das Schwert denn unaufhörlich weiterfressen? Weißt du nicht, dass am Ende Bitterkeit bleibt? Wann willst du endlich deinen Leuten befehlen, von der Verfolgung ihrer Brüder abzulassen? Wir lesen das und denken, sowas Sinnloses. Dieses ganze Kämpfen, dieses Töten. Gewalt war und ist die törichteste Methode, um Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Da stehen doch keine moralischen Werte auf dem Spiel und es ist auch kein Kampf um geistliche Dinge. Was geht es hier eigentlich? Um was geht es in den meisten Kriegskonflikten? Es geht um Macht. Es geht um Macht und darum, eine Vorrangstellung zu haben. Es geht darum, besser und größer zu sein als die anderen. Wir sehen also hier Männer, Abner und Joab, die beide davon besessen sind, ihre eigene Macht zu festigen. Und sie geben sich gewissenlos ihren mörderischen Launen und Eitelkeiten hin. Joab lässt tatsächlich von der Verfolgung ab. Er stellt den Kampf erstmals ein. Aber am Ende des Tages hatte Israel 360 und Juda 20 Verluste zu beklagen. Und 1. Samuel 3 beginnt mit dem Satz: Der Krieg zwischen den Anhängern Sauls und dem Königshaus Davids zog sich lange hin. David wurde dabei fortwährend stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Es ist interessant hier zu sehen, dass es nicht David ist, der mit aller Gewalt die Dinge selbst in die Hand nimmt und ungeduldig und aufgeblasen herrisch sein Königtum aufbaut. Wenn David in diesen Kapiteln, zum Beispiel in Kapitel 2 und 3 erwähnt wird, dann immer als der großzügige, demütige Leiter, der bereit ist, zum Beispiel in 2. Samuel 2, 5 bis 7, die Leute von Gabesh-Gilead zu segnen. Warum segnet er sie? Ja, weil sie Saul ein ordentliches Begräbnis gewährt hatten und ordentlich bestattet hatten. Und dann lesen wir in 2. Samuel 3, 25, dass David einfach seine Familie aufzieht. Wir werden das noch sehen, er war vielleicht nicht der beste Familienvater, hat auch da einige nicht gerade vielleicht weisen Entscheidungen getroffen. Aber er zieht seine Familie auf. Er lebt mit seiner Familie. Und dann in den Versen 12 bis 16 versucht er eben mit Abner einen Bund zu schließen. Und in den Versen 31 bis 37 sehen wir David, wie ehrlich und rührend er über Abners Tod trauert, nachdem Abner hinterhältig von Joab ermordet wurde. In diesem Bürgerkrieg sozusagen zwischen Israel und Juda, da war nicht David derjenige, der in irgendeiner Weise gewaltsam seine Macht ausbreiten und festigen wollte. Aber es tauchen immer wieder in der Geschichte diese beiden anderen Leitertypen auf. Abner, der Opportunist, Joab, der dogmatische Muskelprotz. Und das sind zwei Männer, die etwas gelten wollen und denen es in erster Reihe um Macht, um Einfluss, um Kontrolle geht, darum, die Dinge zu ihrem eigenen Vorteil zu manipulieren. Zwei Leiter, die eigentlich beide wenig oder keine Vorstellung von Gott und Gottes Vorsehung hatten. Diese Menschen sind nicht groß an Gott interessiert, sondern was sie suchen, ist eigentlich ihr eigenes besseres Leben. Der neue König ist da und jetzt müssen wir sehen, wie wir daraus das Beste für uns rausschlagen. Und so mischen sie beide mit. Sie unterbrechen, sie zerstören. Sie sind beide Militaristen, die vor allem darauf aus sind, die Bühne der Geschichte zu benutzen, um sich selbst einen Namen zu machen und ihren Willen durchzusetzen. Abner durch List, indem er seinen Vorteil aus Ischboschets Schwäche zieht und dann Pläne für seine Zukunft bei David schmiedet. Und Joab, indem er seinen Vorteil aus seiner Stellung bei David zieht und dann aber auch wieder private Rachgefühle hochkommen lässt. Und wir lesen, wie er dann durch Boten Abner zurück nach Hebron ruft, ohne dass David überhaupt etwas weiß davon. Er lockt ihn sozusagen in eine Falle. Er sagt ihm, ich will mit dir reden in der Stille. Lass uns einfach einige diplomatischen Angelegenheiten hier besprechen. Und dann tötet er ihn skrupellos. Als Rache für seinen Bruder Asahel, der in diesem verrückten Fiasko da am Teich Gibeon getötet wurde. Von Abner. Wir lesen diese ganzen Machenschaften und fragen uns, warum berichtet uns die Bibel darüber? Warum sind diese detaillierten Beschreibungen da? Warum wird solchen Machtmenschen wie Abner und Joab erlaubt, so viel Raum einzunehmen? Ich möchte doch nichts über Idioten wie Abner und Joab lesen, davon bekomme ich doch genug schon in den Nachrichten mit. Ich möchte doch lieber die gute Nachricht hören, etwas über Jesus lesen. Warum verschwenden wir hier Zeit, über zwei Egomanen zu reden? Nun, die Antwort ist die, genau das ist nämlich der Kontext und die Art von Gesellschaft, in der Gott unser Heil erwirken will. Abner und Joab, Putin und Trump befinden sich auch in dieser Heilsgeschichte. Und je eher wir uns daran gewöhnen, desto besser. Wir werden jenseits von Eden in dieser gefallenen Welt immer auch von Menschen wie Abner und Joab begleitet. Selbstzentrierte, selbstverliebte Machtmenschen. Und wohlgemerkt, diese Typen sind nicht das, was man vielleicht allgemein unter Feinden versteht. Wenn man Abner und Joab zur Rede gestellt hätte, wie steht ihr zu David? Da hätten die beide gesagt, wir sind auf Davids Seite. Abner arbeitet diplomatische Wege aus, manipuliert Ischboschet, traf sich mit David, schmiedet mit ihm einen Bund. Und will versuchen, irgendwie einen Weg, ja, wie das Königshaus von Saul an David übergeben werden kann. Und Joab, er sorgt dafür, dass die vermeintliche Opposition so schnell wie möglich beseitigt wird. Beide sind aber nicht wesentlich an Gottes Vorhaben interessiert. Sie sind eher daran interessiert, wie David für ihr eigenes Vorhaben von Vorteil sein kann. Meine Lieben, ich glaube, solche Menschen, die gibt es nicht nur in der Politik, die gibt es auch im Reich Gottes. Immer wieder begegnet man ihnen. Sie kennen das fromme Vokabular, sie passen sich an die Formen, an die Strukturen. Und doch machen sie unser Leben nicht unbedingt leichter. Es sind Menschen, die es einem so schwer machen, einfach nur entspannt in Liebe und Gemeinschaft und Gehorsam und Gotteslob zusammenzuleben. Nachdem Joab Abner umgebracht hatte, lesen wir in 2. Samuel 3, ab Vers 32, wie David Abner und das ganze Volk an Abners Grab beklagt. David war das überhaupt nicht recht, was da passiert war, dass Joab den Abner da hinterhältig umgebracht hat. Er fand das nicht redlich, er fand das nicht in Ordnung. Und in Vers 39 ruft er aus, ich bin, obwohl zum König gesalbt, heute noch zu schwach und diesen Söhnen der Zeruja nicht gewachsen. Zeruja war Davids Schwester, übrigens. Und sie hatte eben diese drei Söhne. Ihr erinnert euch noch. Wer waren sie nochmal? Joab, Abishai, Asael, der eben von Abner bei diesem Fiasko am Teich Gibeon umgebracht wurde. Ich bin, obwohl zum König gesalbt, heute noch zu schwach. Und diese Söhne der Zeruja, ich bin ihnen nicht gewachsen. Sie sind härter als ich. Möge Jahwe, dem der Böses tut, seine Bosheit vergelten. Ich finde das so ehrlich von David. Er wusste, seine Neffen sind tolle Kämpfer, das sind tolle Soldaten, aber sie verstanden sein Herz, seinen Geist überhaupt nicht. Und manchmal überfordert er ihn das. Weil diese Typen einfach den Frieden hassten und alles, was damit zu tun hat. Sie wollten Kontrolle, Einfluss, Macht. Wer überfordert dich zurzeit in deinem Leben, der Nachfolge? Erkennst du ein paar Söhne der Zeruja auch in deiner Geschichte? Menschen, die deine Position und deine Stellung und deine Gutmütigkeit und deine Großzügigkeit ausnutzen. Menschen, die dich umschmeicheln, weil sie etwas von dir wollen. Es hilft zu wissen, dass wir die Söhne der Zeruja, einschließlich Abner, der gehörte zwar nicht zu diesen Söhnen, aber er hat einen ähnlichen Charakter, ordnen wir ihn einfach auch da rein und verwenden wir diesen Begriff einfach so für eine bestimmte Art von Macht, von Leuten, eben diese Machtmenschen. Es hilft zu wissen, dass auch Abner und Joab in Gottes System eingeplant sind. Und dass, wie schwer sie auch unser Glaubensleben machen, sie es letztlich nicht zerstören können. Es hilft zu wissen, diese Leute an jedem Ort und in jeder Gemeinschaft anzutreffen. Eugene Peterson, er schreibt zu diesem Bibelabschnitt, den wir heute hier betrachtet haben, Folgendes. Ich möchte mit diesem Zitat diese Botschaft hier beenden, weil sie irgendwie das gut zusammenfasst, vor allem diesen letzten Punkt. Er schreibt, die Söhne der Zeruja, einschließlich Abner würde ich hier noch einfügen, sind Teil der Geschichte. Daran führt kein Weg vorbei. Wir würden ihre Anwesenheit kaum bemerken, wenn dies eine säkulare Geschichte wäre. Doch dies ist die Bibel. Und wir werden merken, dass es kaum eine Seite in der Bibel gibt, die nicht unsere Aufmerksamkeit auf solche Leute wie die Söhne der Zeruja lenkt. Deshalb hören so viele Menschen auf, die Bibel zu lesen oder weisen sie mit den Worten zurück, ich kann die Bibel nicht lesen, vor allem nicht das Alte Testament. Zu viele Kämpfe, zu viel Brutalität. Doch genau das ist der Grund, warum Christen die Bibel lesen. Wir erkennen, dass Gottes Pläne unter genau den moralischen und politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen zur Erfüllung kommen, unter denen wir jeden Morgen aufwachen in einer Welt der verwahrlosten Werte und der opportunistischen Weggefährten, der Gewalt religiöser Fanatiker und der religiöser Propaganda. In der Welt der vielen, vielen Söhne der Zeruja, die härter als wir sind.